Zum 34. Mal feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Ein Grund zum Feiern sicherlich, aber viele blicken mit Sorgenfalten Richtung Osten. In den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wurde etwas grundlegend Neues geschaffen, ein neues Parteiensystem. In allen drei Ländern entschieden sich fast die Hälfte der Menschen für AfD oder BSW und degradierten und marginalisierten FDP und Grüne. Was bedeutet das nun für ganz Deutschland? Viele interpretieren das als ein Ostspezifikum, gepaart mit hilflosen Erklärungsversuchen. Der Osten ist anders. Und was ist eigentlich so schlimm daran? Ist die Gleichmacherei nicht auch eine Anmaßung von Seiten des Westens? Und ist das Angleichungsideal endgültig gescheitert? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich hier bei uns am Tisch Carsten Schneider, Mitglied der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und Staatsminister und Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Mario Chaya, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin.
Ebenso, herzlich willkommen. Danke schön für die Einladung.
Herr Schneider, Ihr dritter Tag der Deutschen Einheit als Ostbeauftragter der Bundesregierung liegt vor Ihnen. Der Bericht liegt ja bereits vor. Über die Sinnhaftigkeit Ihres Amtes wird und wurde diskutiert. Das kennen Sie aber ja auch schon. Ein Zweck des Amtes liegt ja sicherlich darin, die Aufmerksamkeit auch auf den Osten zu lenken. Jedes Jahr, wenn Sie Ihren Bericht vorlegen und die Aufmerksamkeit für den Osten auch über den Feiertag hinaus zu erhöhen. Aber braucht es das überhaupt noch angesichts der Aktualität?
Nee, der Zweck, das ist auch nicht das Zweck des Amtes. Der Zweck des Amtes ist, so wie ich zumindest ausführe, ist innerhalb der Bundesregierung die Entscheidung so zu treffen, dass sie für den Osten eine positive Wirkung haben. Das ist sehr unterschiedlich in Gesetzen, das ist aber auch bei Ansiedlungsfragen oder wenn Unternehmen große Schwierigkeiten haben, dort gezielt zu helfen und das Instrumentarium dort zu nutzen. Ein wenig sicherlich auch manchmal Übersetzer zu machen in den Westen hinein und manchmal auch in den Osten. Aber Aufmerksamkeit, dafür sorgen die Leute schon selbst. Das brauche ich nicht machen.
Nach diesen Wahlen allemal?
Ja, die sind natürlich schon die Europawahl. Unterschiedlich in Ost und West. Aber sie haben auch gezeigt, dass es erst ein hohes politisches Interesse gibt. Wir haben in Teilen bis zu 80% Wahlbeteiligung, deutlich über 70 die manchen Ländern, die höchste seit 1990. Also, dass die Leute politisch desinteressiert wird, kann man nicht sagen. Das Angebot, das wir ihnen machen, ist nicht das, was Großteil, jedenfalls, Sie haben das ja selbst angesprochen, ich bin ja Thüringer, mehrheitlich BSW und AfD. Das ist schon, da habe ich schon sehr geschluckt. Und das macht die Arbeit jetzt auch nicht einfacher, aber das ist das, was die Bevölkerung gewählt hat.
Mhm. Herr Schneider hat es gerade angesprochen, AfD und BSW sind mehrheitlich gewählt worden, 30% AfD, gut 10% BSW, links, rechts, links, konservativ, wie auch immer man das BSW einsortiert. Was liegt davor? Ist das eine noch größere Unzufriedenheit mit der Ampel als anderswo oder müssen wir von einem strukturellen Ostspezifikum sprechen?
Zunächst glaube ich, dass der Osten ein Frühwarnsystem ist für die ganze Republik, weil viele Entwicklungen werden im Osten vorweggenommen, sind im Osten stärker vorhanden. Der Wegzug vieler junger Menschen hat dazu geführt, dass der demografische Wandel, der Anstieg der Älteren, die Frage der medizinischen Versorgung, des Strukturwandels einfach im Osten eine größere Rolle spielt. Das Zweite ist, das Kapital ist deutlich geringer ausgeprägt. Wir haben eine geringere Eigentumsquote. Vom Vermögen her ist es so, dass der Osten ungefähr ein Drittel dessen hat, was der Westen hat. Das sieht man bei Betrieben, bei Leuten, die ein Stipendium anstreben wollen, bei vielen anderen Dingen mehr. Es gibt da eine gläserne Decke. Und diese Herausforderungen sind im Osten deswegen größer. Und deswegen kommen natürlich solche Angriffe, wie sie viele Menschen verstehen, wie ein Heizungsgesetz, das einen zwangsweisen Umbau der Heizung für viele erforderlich gemacht hätte oder beziehungsweise die Angst darin bestand, dass das so passiert, kommen solche Entscheidungen oder Vorschläge seitens der Bundesregierung, insbesondere seitens der Grünen, besonders intensiv und hart an. Und es gibt nicht eine solche starke Verankerung eines Parteiensystems, wie das in Westdeutschland der Fall ist.
Sprechen wir gleich
und
noch. Aber das
führt eben dazu, dass es im Osten etwas stärker und intensiver zum Ausdruck kommt. Aber es ist kein Ostspezifikum, sondern es ist eine ein Frühwarnsystem, ein Seismograph für die ganze Republik. Und so sollte man es auch betrachten und nicht den Eindruck erwecken, das sei ein Problem des Ostens. Und wenn wir den Osten nicht hätten, dann wäre alles gut.
Mhm. Herr Schneider, wenn wir uns heute mal vorstellen, wie es vor 34 Jahren war, mit der Einheit, mit Mauerfall, diese Glücksmomente der deutschen Geschichte. Damals war es so eine Aufbruchsstimmung und so eine Anfangseuphorie, die da durchs Land ging, eine Einheitseuphorie. Wie ist das Lebensgefühl der Menschen heute?
Persönlich ist das Glück groß. Die Befragung, die ich auch im Rahmen dieses Deutschlandmonitors, so nennt sich das, gemacht habe, ist, die Menschen schätzen ihr privates Umfeld, ihre persönliche Situation gut ein, die des Landes nicht so gut oder die allgemein. Und das ist der klafft etwas auseinander in der Stimmung. Nun will ich das nicht schönreden, wir haben eine schwierige wirtschaftliche Lage. Aber es ist
so die wirtschaftliche Lage so schwierig?
Ja, wir treten auf der Stelle, wir haben kein Wachstum. Das ist schon nicht.
Jetzt für Thüringen gesprochen, Brandenburg zum Beispiel, das ist das zweitgrößte Wachstum.
Nee, ich habe es für Deutschland. Ich habe es einfach einmal einen Blick geweitet und gesagt, ganz Deutschland. Und da sind wir, flach, also kein Wachstum, 0,1 ist quasi nichts. Und das drückt sicherlich. Wir sind im Umbauprozess von wirtschaftlichen. Ja, nicht Betrieben, sondern Zweigen, die wir sind, die unter großem Druck sind. Auf der anderen Seite haben wir im Osten die letzten 10 Jahre ein stärkeres Wachstum als im Westen der Republik gehabt. Es gibt also einen Aufholungsprozess, große Investitionen, die in Ostdeutschland getätigt werden, wo ausländische Investoren sagen, das ist genau der Platz, wo wir hinwollen. Beste Bedingungen, das ist ja gut. Trotzdem ist die Stimmung verkatert, würde ich sagen. Ich vermute mal, es ist im Osten einen Ticken mehr noch als im Westen, aber ganz generell so. Und bin ich kein Psychologe, um auszuschließen, woran das im Einzelnen liegt. Aber das ist ein bisschen der Fall. Dabei, finde ich, können wir sehr froh und stolz sein über die letzten 34 Jahre deutsche Einheit und 35 Jahre Mauerfall. Weil ich scheine das gleiche Alter, ein bisschen ein Jahr älter als ich, aber nur wenig. Ich war jetzt erst in Halle am Wochenende, wenn man da am Bitterfeld rum früher geguckt hat, da war die Umweltbelastung extrem hoch. Die Flüsse haben gestunken, es war wirklich schlechte Luft, gesundheitsgefährdend. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und trotzdem, dass wir auch Industrie gerade im Leuna rum noch haben und auch die soziale Situation, geringe Arbeitslosigkeit, ist deutlich besser als früher. Also ich glaube, es hat mehr etwas mit der gesellschaftlichen Grundlast in den letzten Jahren, Corona-Situation, Spaltung der Gesellschaft, an Fragen auch von Krieg und Frieden etc. und dem ungeheuren Einfluss der asozialen Medien, so würde ich sie nennen, zu tun, die nur noch das Negative, das Wütende, das Empörende im Mittelpunkt hat und sendet. Und wenn man da so ein bisschen das verfolgt, hat man den Eindruck, die Welt ist kurz vorm Untergang. Dabei scheint jeden Tag noch die Sonne und ich bin Angler, auch die Fische sind auch wieder in den Flüssen drin, wenn ich das sagen darf. Also es gibt noch Dinge im Leben, mit denen kann man sich tatsächlich erfreuen. Da bin ich weit weg von Schönfärberei.
Wie würden Sie angesichts der multiplen Krisen und Probleme, die wir haben, die ja das Lebensgefühl in Deutschland beschreiben? Und machen Sie da einen Unterschied zwischen Ost und West?
Ja, es ist eben weniger Polster vorhanden im Osten. Und es gibt eine Untergangserfahrung aus einer anderen Zeit, die noch hinzukommt. Mhm. Und es gibt weniger Ankerpunkte und Felsen in der Brandung, weil auch viel zu wenig Menschen aus dem Osten in Führungsverantwortung in der gesamten Republik sind. Nur 1,7% aller Führungspositionen in Deutschland sind mit Ostdeutschen besetzt. In den Bundesministerien sind von 120 führenden Beamten 3 oder 4 aus dem Osten.
Das ist mehr.
Das ist deutlich unterrepräsentiert im Verhältnis zu 20% der Bevölkerung. Das merken die Menschen, dass ihre Themen und ihre Sorgen keine Rolle spielen. Und gleichzeitig erleben wir eine Bundesregierung, die in so ziemlich allen gesellschaftlichen Fragen an der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung vorbeiregiert. Und Entscheidungen eben nicht auf der Basis neuer Entwicklungen trifft. Wenn wir in einer solchen Energiekrise nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stecken, dann ist die Frage, warum werden Kernkraftwerke nicht ein paar Monate länger betrieben, ein paar Jahre länger betrieben, wenn sie gut funktionieren und günstiger Strom vorhanden sein? Warum diskutieren wir über gendergerechte Sprache Wenn wir ganz andere Probleme im Land und an den Schulen erleben, warum wird noch so viel Bürgergeld denjenigen ausgezahlt, die eigentlich arbeiten können, und ändern wir nicht die Arbeitsmarktpolitik? Und mein Eindruck ist, dass diese Bundesregierung da nicht das umsetzt, was sie Zeitenwende nennt, sondern dass da drei Parteien völlig auseinanderlaufen, dass es keine Koordinierung im Kanzleramt gibt, um diese Fragen zusammenzuführen, und man den Eindruck hat, da gibt es keinen gemeinsamen Ansatz. Und das spüren die Menschen. Und sie gehen dann schneller zu anderen Parteien. Und es, was wir auch erleben, und das ist das, was Carsten Schneider gerade sagt, ist, dass die Wahlbeteiligung wieder gestiegen ist. Das heißt, Menschen, die in der Vergangenheit nicht den Eindruck hatten, dass ihre Stimme Gehör findet, haben jetzt politische Ventile gefunden. Leider viele bei der AfD und andere auch beim BSW. Und das, was auch in unserer Regierungszeit von Angela Merkel da war, dass dieses Wort der asymmetrischen Wähler-Demobilisierung, also dass wir im Grunde gar keine Unterschiede mehr deutlich machen, sondern Politik als alternativlos beschreiben, dass die Menschen jetzt den Eindruck haben, doch, wir haben da eine Alternative und die wählen wir jetzt auch. Jetzt zeigen wir das mal, dass wir das anders sehen. Und ich glaube nicht, dass die Zahl derer, die sich von uns nicht mehr repräsentiert fühlten, vor einigen Jahren niedriger waren, sondern sie haben jetzt ein Ventil. Und dieses Ventil öffnet sich eben leider in der AfD, aber es öffnet sich eben auch in dem BSW. Und das kommt jetzt zum Tragen. Die rein wirtschaftlichen Daten sind im Osten deutlich positiver als im Westen. Wir haben ein Wirtschaftswachstum in Thüringen nicht ganz so stark. Aber da, wo
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg ist sehr gut.
Da, wo Ministerpräsidenten von CDU und ich sage auch SPD mit Verantwortung hatten, Dietmar Woidke, Michael Kretschmer, da läuft es richtig gut. In Mecklenburg-Vorpommern ist auch in Ordnung.
3,1%
Der Osten trägt momentan sogar dazu bei, dass ganz Deutschland 0,1 hat. Ohne den Osten wäre ganz Deutschland in einem Minus. Der Eindruck, der aber entsteht, ist eine große Verunsicherung. Und beispielsweise, wenn die Grünen immer wieder darüber anfangen zu diskutieren, das Jahr 2038 für den Kohleausstieg in der Lausitz immer wieder in Frage zu stellen und da Veränderungen herbeizuführen, führt das zu Verunsicherung.
Ist es so einfach, Herr Schneider, dass wir einfach sagen können, die Ampel ist schuld?
Nee, dann wäre das Ergebnis für die CDU auf Landesebene deutlich besser, was ich mir dann auch im Verhältnis zur AfD auch gewünscht hätte. Aber sowohl in Thüringen mit den 22% als auch gerade so in Sachsen mit einem guten Ministerpräsidenten und in Brandenburg mit, weiß gar nicht, 10, 12, wie es war, ist zu wenig. Also es zeigt sich, es ist tiefergehend. Wir finden mit den klassischen Antworten dort weniger Zugang. Also das Repräsentationsdefizit, das es scheinbar gegeben hat, deswegen jetzt die Wahlbeteiligung ist ja auch für die SPD in Brandenburg gestiegen, aber sie ist auch für die AfD gestiegen, auch für die BSW. Das findet dort eine Lücke. Ich gebe Herrn Schneider recht, was die öffentliche Wahrnehmung der Ampel betrifft. Das hat nicht geholfen, aber das ist nicht die Ursache. Viele der Punkte, die Sie genannt haben, sind erstens korrigiert auch, insbesondere was die Arbeitsmarktfrage betrifft. Und zum Zweiten auch, was den Umbau der Energieversorgung insgesamt betrifft, wo Ostdeutschland ja auch ziemlich weit vorne ist. Ich glaube, es ist eine tiefergehende Verunsicherung in Zeiten, in denen die Welt sich unfassbar schnell dreht. Und man das in Echtzeit ja auch permanent beobachten kann. Früher war Zukunft weit weg, heute ist Zukunft quasi täglich. Gibt es eine Sehnsucht nach dem Vergangenen, der Ruhe, das bisschen vielleicht auch des Biedermeier, jedenfalls einer erschöpften Gesellschaft, die wir in Ostdeutschland haben, durch die extremen Veränderungen der letzten 35 Jahre. Hier ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Wollen die Leute ein bisschen, eigentlich am liebsten, Ruhe. Das geht aber angesichts der Weltlage nicht. Und dann ist es die Aufgabe von CDU, von SPD, von anderen Parteien der demokratischen Mitte, dafür für Orientierung zu sorgen, die Leute zu gewinnen, dass sie in uns dann auch die Stabilitätsanker sehen. Das ist nur bisher zu wenig der Fall gewesen.
Ist das ein Grund, warum das Bündnis Sarah Wagenknecht im Osten so brillieren konnte, aus dem Stand in zweistellige Prozentzahlen bei den Wahlen damit abgeschnitten hat, weil es vor allem die Friedens- und Russlandpolitik und auch die Ablehnung, Stationierung amerikanischer Waffen so in den Vordergrund gestellt hat?
Ja, auch. Also natürlich unterteile ich die Einschätzung von Carsten Schneider, ist die Frage dieser Bundesregierung nicht die allein entscheidende, aber sie ist schon eine ganz wesentliche und ein Brandbeschleuniger für das Aufwachsen von ganz rechts und von dem BSW. Es muss uns trotzdem muss uns trotzdem nachdenklich machen, dass, und wir müssen auch Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass die CDU nicht ausschließlich davon profitieren konnte. Ich habe darauf immer hingewiesen, dass es die Aufgabe der politischen Mitte ist, auch sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, nicht frühzeitig aufzustehen, sondern Lösungen zu suchen. Beispielsweise bei der Frage der Eindämmung der irregulären Migration nach Deutschland und gemeinsame Lösungen zu finden, wie beispielsweise Menschen, die hier als Flüchtlinge angekommen sind, besser in Arbeit integriert werden können. Es muss ja einen Grund haben, warum in Dänemark und in den Niederlanden deutlich mehr Ukrainer in Arbeit sind, als das bei uns der Fall ist. Und da müssen wir die Schlussfolgerung tun. Und die Erwartungshaltung der Menschen ist zu Recht, dass die politische Mitte sich zusammensetzt und das löst. Und wenn sie den Eindruck haben, dass die etablierten Parteien, und bei dem Begriff würde ich dann schon bleiben, dass die etablierten Parteien, die in der Lage waren, auch in der Vergangenheit Probleme zu lösen, wenn sie den Eindruck erwecken, dass sie das nicht mehr hinkriegen oder an der Mehrheitsmeinung vorbeiregieren, dass dann der Gang zu alternativen Parteien und zu neuen Parteien besonders groß ist. Und dem BSW ist es, glaube ich, gelungen, auch noch mal eine besondere Gruppe abzuholen, die einerseits früher in der Linkspartei ihre Position vertreten hat, ihre Biografievertretung gesehen hat, ihre Lebensleistung in Deutschland vertreten gefühlt hat, aber auch ihre besondere europäische Sicht und außenpolitische Sicht zu haben, nämlich einen anderen Umgang auch mit Russland und der Ukraine. Das sind keine Unterstützer derer, die sagen, das ist nicht ein barbarischer Angriffskrieg, aber sie erwarten eine ausgewogenere Diplomatie. Das kann ich auch gut nachvollziehen, dass das so ist. Davon haben sie profitiert. Sie haben natürlich auch viel von der Linken profitiert und viele Stimmen von den Linken geholt, jedenfalls da, wo ich das beurteilen kann. Und Menschen erreicht, die eine Alternative zu den bisher regierenden Parteien gesucht haben, aber sich nie AfD wählen wollten und damit jetzt mit dem BSW eine Alternative dazu gefunden haben. Also es ist eine Melange aus diesen drei Beweggründen. Eine andere Friedenspolitik in Deutschland, die sie nicht mehr sehen, ein Ersatz für die Linkspartei und ein Ablehnen der etablierten Parteien und deswegen aber eben kein Wählen der AfD. Und das kommt bei dem BSW zusammen. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt bedeuten wird, denn die BSW ist aus meiner Sicht eine trotzdem gespaltene Partei. Sie ist im Osten gespeist durch frühere Köpfe der Linken, die gewohnt waren, pragmatisch Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe den Eindruck, dass auch in Sachsen, Thüringen und höchstwahrscheinlich auch in Brandenburg tun wollen. Und einer sehr fundamentalistischen Altlinken, gesteuert aus dem Saarland mit Sarah Wagenknecht, die ja weder Parteivorsitzende ist, noch in den Ländern in irgendeiner Verantwortung. Und die bislang bei der Linkspartei immer jede Form von konstruktiver Zusammenarbeit der Linken kritisch gesehen hat. Und ob das aufgeht oder nicht, wird man jetzt sehen, wenn in den Ländern Gespräche über Koalitionen geführt werden. Und wie sich dann das BSW in Deutschland verhalten wird, wenn sie auch in Verantwortung in den Ländern sind.
Sarah Wagenknecht ist natürlich Vorsitzende der Bundes-BSW, aber in den Ländern nicht. Ne?
Nein, genau. Aber sie hat natürlich mit Frau Ali an der Spitze der Partei auch wesentliche Verantwortung abgegeben und tritt bei den wesentlichen Dingen in den Ländern überhaupt nicht in Erscheinung, sondern es wird der Eindruck vermittelt, als sei sie dort die Verantwortliche, aber das ist sie nicht.
Das ist sie nicht, das werden die Gespräche auch sicherlich nicht erleichtern. Herr Schneider, wenn wir noch mal auf dieses Thema auch schauen, Friedensbewegung, Russland ja. verstehen und so weiter, ist das etwas, was mit der Sozialisierung in der DDR auch zu tun hat und wirkt das auch heute noch weiter?
Naja, sag mal so, es hat 1990 mit dem Beitritt der ehemaligen DDR zur BRD keine außenpolitische Debatte gegeben, sondern die meisten Leute, die damals bei der Volkskammerwahl CDU oder SPD gewählt haben, die dann auch den Beitritt verhandelt haben, das war ja eine souveräne Entscheidung des Volkes und der Abgeordneten. Die haben das getan wegen der deutschen Einheit, aber weniger wegen des Beitritts zur EU noch zur NATO. Beides ist uns geschenkt worden. Andere Länder, Blick nach Osten, hilft dort. Das Baltikum, Sowjetrepubliken, Polen, zwischen Deutschland und Sowjetunion aufgeteilt. Die haben sich das hart erkämpft. In 10 Jahren von 1980 bis 1989 in Polen, der Solidarność, Resilienz, Widerstandsbewegung gegenüber dem kommunistischen Regime. Und das Baltikum, dann auch die Freiheit. Das ist uns in der ehemaligen DDR geschenkt worden. Weil das im Paket der Bundesrepublik mit dabei war.
Manchmal ist es so, was einem geschenkt wird, das nimmt man mit, aber achtet es vielleicht nicht so oder sich nicht bewusst, wie es hätte sein können, wenn es nicht so wäre. Und ich bin sehr froh, dass 1994 die letzten Soldaten der Sowjetunion die ehemalige DDR verlassen haben, weil uns das die volle Souveränität, auch Freiheit und auch Frieden zurückgegeben hatte. Es gibt so ein wenig eine Verklärung in der Sicht. Also sicherlich ist das eine, das, was Sie zu DDR-Zeiten erlebt haben, nämlich direkte Kontakte mit Leuten aus der Sowjetunion. Das schloss Ukrainer und Russen und Balten und andere ein. Mit unterschiedlichster Couleur, sowohl die, die auf der Trasse, also beim Erdöl und Gas gearbeitet haben, als auch die Intellektuellen, die studiert haben und im Austausch waren. Es war breit. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht immer gut gewesen, aus einer Position auch ein wenig des Respekts und auch ein wenig der Angst. Mit dem in Moskau legt man sich besser nicht, arrangiert man sich. Und ich habe da jedenfalls keine Liebe oder Affinität, sondern eher eine Erfahrung im Umgang, die eine andere ist als in der Bundesrepublik. Und diese Differenzen muss man kennen und muss versuchen.
Liegt es auch daran, es wurde ja im Osten sehr viel stärker betont, dass Deutschland eine Verantwortung auch gegenüber Russland hat, dass ihnen Unrecht getan wurde, also den Russen auch Unrecht, ein verübtes Unrecht angetan wurde. Spielte das auch, also das spielte im Westen eine kleinere Rolle, glaube ich, als im Osten? Kann man das so sagen?
Ja, also ich bin mir dessen voll bewusst. Und ich meine, ja, kenne die Millionenzahlen, kenne die Schlachten auch. Und für mich ist der 8. Mai immer ein Tag der Befreiung gewesen. Also ohne Frage. Mhm. Diese Debatte war wann war das? 85, die Weizsäcker Rede, glaube ich. War nachholende im Westen. Also, und trotzdem gab es natürlich einen ausgeprägten, angelangten Anti-Amerikanismus. Obwohl es die natürlich die Nähe zur Musik und so gab. Aber wir hatten natürlich niemals die Erfahrung mit den Rosinenbombern hier in Berlin oder eben den GIs in Kaiserslautern oder in Stuttgart im normalen Leben. Sondern das war natürlich dann, weil man auch natürlich nie reisen konnte, die Leute nie getroffen hat, auch Fehlbilder. So, und was ich nur sagen will, ist, diese Debatte muss man nachholen. Wenn man Legitimation für außenpolitische Entscheidungen haben will in Deutschland, das gilt vor allen Dingen für diese ganze außenpolitische Community, die sich in Berlin ja hier auch befindet und dann sehr oft mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Republik reist und sagt, wie man und was man zu denken hat, die denkt manchmal nicht daran, dass es immer noch Menschen gibt, die abstimmen können und die überzeugt werden müssen. Und dieses Werben um diese Überzeugung, das hat mir gefehlt. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, auch die mediale Debatte über die Frage Krieg und Frieden und Russland etc., die war sehr stark von Zerrbildern geprägt. Also, da gab es drei berühmte Abgeordnete, Michael Roth, Toni Hofreiter und die Kollegin Zimmermann, die im großen Maß, Strack Zimmermann, großen Maß das bestimmt hat, aber zumindest bei unserer Seite einen Teil der Fraktion nur abgebildet haben. Der Fraktionsvorsitzende SPD hat sich immer differenzierter geäußert, ist dann in dem Maße aber nie wahrgenommen worden. Also
Schon wahrgenommen worden.
Aber nie in dem Maße, dass das die Mehrheit der SPD letztendlich ist, sondern das war schon sehr stark, sehr einseitig. Und das meine ich mit Meinungsklima. Viele Menschen, das ist an der Befunde, glauben, es gibt eine Begrenzung der Meinungsfreiheit. Das ist jedenfalls nicht wahr. Das ist nicht die Realität. Sagen kann ja jeder, was er denkt. Aber das Meinungsklima, insbesondere das Veröffentlichte, ist ein anderes als das Öffentliche. Und dieser Gap, der macht mir persönlich der macht mir Sorgen, weil das letztendlich dazu führt, dass ein Großteil der Bevölkerung sich zumindest in den weiten Thüringens, auch in anderen Ländern, nicht immer vertreten fühlt. Und das müssen sich Volksparteien schon sehr zu Herzen nehmen, dass das die Realität ist und darauf eine Antwort geben.
Herr Tschaja, der Soziologe Steffen Mau hat ein Buch veröffentlicht, Unverein vereint, und hat der Angleichungsthese darin deutlich widersprochen. Er hat gesagt, der Osten wird immer anders sein. Teilen Sie seine These?
Ja, die teile ich in meinem Buch auch. Und Steffen Mau und ich, wir haben ja gleichzeitig zwei Bücher veröffentlicht. Ich habe ja auch mit ihm viel sprechen können. Es geht mir auch nicht um Gleichmacherei, sondern es geht mir darum, dass wir aus den Erfahrungen, die der Osten hat, lernen und nicht nur darüber hinwegschauen, manchmal auch hochnäsig in Deutschland über diese Frage hinwegschauen, sondern dass diese besonderen Transformationsübergangserfahrungen aus dem Osten in der ganzen Republik eine Rolle spielen und dass sie dem ganzen Land auch helfen können. Der Osten kann Deutschland retten, schreibe ich. Und ich meine das ganz ernst. weil beispielsweise ein souveränerer Auftritt der Europäischen Union nicht allein in der Abhängigkeit von Trump und den Vereinigten Staaten von Amerika zu sein, worauf das so ein bisschen hingelaufen ist, zumindest bis Kamala Harris jetzt Präsidentschaftskandidatin wurde, ist schon notwendig. Und wir Deutschen haben da eine besondere Verantwortung in Europa. Schäuble nannte immer das Weimarer Dreieck als Besonderheit, Polen, Deutschland und Frankreich, dass wir diese besondere Verantwortung auch wahrnehmen. Ich habe manchmal und den Eindruck gehabt bei vielen Reden zum Ukraine-Krieg, dass sich manche fast gefreut haben, einen neuen Erzfeind zu haben und den durch Frankreich ausgetauscht zu haben mit, nach einer langen Zeit, mit Russland. Aber nein, ein friedliches Haus Europa, und das haben Helmut Kohl und viele andere immer formuliert, ein friedliches Haus Europa gibt es nur mit Russland. Und die, so schwer wir uns das heute vorstellen können, aber 1945 konnten sich auch viele nicht vorstellen, dass es mit Deutschland friedlich in Europa ausgeht. Und Gott sei Dank haben sich die Alliierten das vorstellen können. Und ich glaube, dass viele in Ostdeutschland den Eindruck haben, so wie manche im Westen und auch die Vereinigten Staaten von Amerika sprachlich vom Auftreten her gegenüber Russland aufgetreten sind, damit meine ich nicht Putin, sondern gegen Russland aufgetreten sind, auch der russischen Bevölkerung, das haben wir auch erlebt. Das haben viele Ostdeutschen gespürt. Das ist so ein Gefühl, das sie selbst eben auch hatten. So sind die auch mit uns umgegangen. Und es gibt eine andere Form, und das ist mir wichtig zu sagen, ein letzter Satz dazu, eine andere Form von Staatsräson gegenüber dem russischen Volk. Etwas, das wir alle gemeinsam gegenüber Israel spüren und verantworten, haben auch viele dem russischen Volk gegenüber, die eben 20 Millionen Tote der Roten Armee hatten, als sie, und der russischen Bevölkerung hatten, der sowjetischen Bevölkerung hatten, als Deutschland befreit wurde. Und deswegen können sich Ostdeutsche, und ich teile diese Auffassung, nicht vorstellen, dass Raketen aus deutscher Produktion vor den Toren Moskaus landen. Das bestreitet nicht das Verteidigungsrecht der Ukraine.
Wie geht denn die Diskussion, wenn Sie das mit Ihren westdeutschen Parteikollegen diskutieren?
Ja, mein Plädoyer ist eben, dass wir etwas souveräner, auch als ostdeutsche CDU-Abgeordnete und als ostdeutsche Verantwortliche, diese Position innerhalb der Partei vortragen und auch innerhalb des Landes vortragen, weil nämlich ansonsten auch das passiert, was Carsten Schneider gerade nannte. Es ist eine Einengung des Meinungskorridors. Man hat den Eindruck, es gibt nur noch eine bestimmte Meinung, die zulässig ist, und alles, was da außerhalb ist, das ist nicht mehr im parteienpolitischen Spektrum. Und deswegen war mir immer wichtig, dass Positionierungen, wie sie Michael Kretschmer und ich vorgenommen haben, die deutlich differenzierter waren, dass die auch innerhalb der CDU Gehör finden. Mein Eindruck war, dass Friedrich Merz dafür offen war. Und dass auch im Präsidium der Partei ihm immer wichtig war, dass diese Position, auch wenn er sie nicht alle geteilt hat und nicht teilen wird, dass diese Positionen trotzdem eine Rolle spielen. Und diese Erfahrung, ich meine, da haben Tausende, Zehntausende an Menschen haben in Osteuropa und vor allem auch in Russland studiert, und man tut es so ab, als sei deren Auffassung noch nicht ganz reif für die politische Debatte dazu, obwohl die so viele Erfahrungen nun auch mit der osteuropäischen und mit der russischen Seite haben. Das muss man schon auch anhören und aushalten können und auch differenzierte Positionen zulassen, ohne alle gleich als Putin Verehrer oder Putin-Freunde abzustimmen.
Ich würde gerne einen innerostdeutschen Diskurs dazu haben, weil ich sehe das anders. Allein die, was denken die Leute in Polen, im Baltikum über unsere Diskussion hier? Und ich glaube, dass wir in Ostdeutschland zu wenig außenpolitische Debatte in Verantwortung in den letzten Jahren hatten und mit zu viele jetzt dem scheinbaren hinterherlaufen. Ich finde, wir brauchen was Prägendes aus Deutschland, was die Außen- und Sicherheitspolitische Debatte betrifft, die es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat, sondern da wurde das, was wir quasi geerbt haben, übernommen, aber nie wirklich ausdiskutiert. Und ich habe meine Position dort geändert. Ich war ein Unterstützer der Nord Stream Pipeline und habe das bitter bereut. Und es hat uns sehr viel politische Abhängigkeiten, sehr viel Geld und sehr viel Transformation jetzt auch gekostet. Aber wir hätten früher auf die Erfahrung der Polen hören müssen. Insbesondere auch ernst nehmen, was Putin über das Baltikum sagt. Und deswegen bin ich politisch wirklich von einer Situation, da musste man...
Ich weiß nicht, ob Polen waren, die natürlich dagegen gesprochen haben, sondern viele andere Länder auch, von Italien bis Schweden. Und
entscheidend sind für mich in diesem USA. Fall aber die osteuropäischen Länder gewesen, nicht die weit weg sind, sondern die eine Bedrohungslage im Zweifel auch sich daraus ableiten. Und das ist eben nicht dem Affen Zucker zu geben, wenn ich das mal zitieren darf, sondern eher zu sagen, wir brauchen eine kritische Bestandsaufnahme und Reflexion, sicherlich mit dem Einbringen auch der eigenen Erfahrung, aber eben auch sich dem stellen der Notwendigkeiten. Und ich habe oftmals den Eindruck, es ist zu sehr, wir wollen eine große Schweiz sein und am liebsten keinerlei außenpolitische Verantwortung. Und ich möchte nicht, dass wir in eine Situation kommen, dass Deutschland sich aus dieser Rolle der NATO heraus und der EU herausbewegt und sowas wie Mittelmacht wieder wird, also mit Russland, und dann reden wir mal über die kleinen Länder hinweg, sondern sich sehr stark dort auch verankert. Und das ist etwas, das wird eine harte Auseinandersetzung in Ostdeutschland, aber der muss man sich stellen, wenn man die Leute mitnehmen will. Und das ist anstrengender, als Sarah Wagenknecht hinterher zu laufen.
Starkes Plädoyer, sich stärker damit zu befassen, Herr Czaja. Der fundamentale Wandel im Parteiensystem, der jetzt auf uns zukommt, liegt nicht zuletzt darin, dass in den Ländern Thüringen und Sachsen die CDU versucht, jetzt Bündnisse zu schmieden, die aber ja mit Unvereinbarungsbeschlüssen, wie zum Beispiel mit den Linken, kaum machbar sind oder nur sehr schwer machbar sind. Und man muss sich nun dem BSW annähern und mit dem BSW auch in irgendeiner Form klarkommen, wenn man überhaupt eine Koalition anstreben will. Was sind die praktischen Probleme, die da jetzt kommen?
Zunächst wissen Sie ja, dass ich zu denen gehörte, die den Unvereinbarkeitsbeschluss, so wie er gelebt wurde, immer für falsch gehalten haben.
Gegenüber der AfD oder den Linken?
Gegenüber den Linken. Denn es verharmlost die AfD. Bodo Ramelow war nie eine Gefahr für die deutsche Demokratie. Björn Höcke ist es jeden Tag. Und wer letzte Woche die Konstituierung des Thüringer Landtags gesehen hat, dem ist kalt der Schauer den Rücken runtergelaufen, wie man versucht, die Demokratie zu beugen und wie man im Grunde das System verächtlicht macht, die Mehrheitsbildung verächtlich macht. Das war so offenbar, aus jeder Pore ist das herausgekommen. Und die ostdeutschen Linken waren in großen Teilen, ich denke, da sind wir, werden wir höchstwahrscheinlich einer Auffassung sein, pragmatische, ja eher sogar konservativere Sozialdemokraten ostdeutscher Prägung. Es waren Personen, die den real existierenden Sozialismus kannten und deswegen keine linksextremistischen Experimente wollten, wie sie in Berlin von ganz links aus Westdeutschland hineintragend bei der Enteignungsdebatte geführt wurden, wie sie Sarah Wagenknecht mit der kommunistischen Plattform geführt hat, wie sie von Altlinken im Westen immer wieder geführt wurden. So habe ich die Linken im Osten nicht erlebt. Und diese Gleichsetzung von Linkspartei und AfD hat immer den Eindruck erhitzt, irgendwann werdet ihr mit denen auch koalieren. Das hat die SPD mit den Linken auch getan, obwohl sie auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse hatten. Wenn ihr die gleichsetzt, dann scheinen sie ja genauso schlimm oder auch nicht schlimm zu sein. Und es kommt eben noch jetzt erschwerend dazu, dass die einzige Institution, die bei der Linkspartei von Verfassungsschutz überwacht wurde, das war die kommunistische Plattform unter der Führung von Sarah Wagenknecht. Und die Rote Hilfe, die den Schwarzen Block auf der Straße unterstützt, die Mitglieder dort im Parlament, das sind auch BSW-Mitglieder und nicht Mitglieder der Linkspartei. Also insofern ist das Plädoyer für meine Partei, sich mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss nochmal auseinanderzusetzen. Denn der Grundsatz...
Ist das auch ein stärkeres Plädoyer dafür, dass die Parteien, also CDU Ost, die sich stärker emanzipiert gegenüber der Partei?
Ja, ich plädiere sehr wohl für eine stärkere Souveränität. Stellen wir uns einmal vor, es wäre in Bayern genauso wie in Ostdeutschland, dass die Hälfte aller Minister und Staatssekretäre in allen ostdeutschen Kabinetten aus dem Westen kommen. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, dass in Bayern alle Staatssekretäre und Minister, die Hälfte davon, aus Sachsen, aus Thüringen, aus Mecklenburg-Vorpommern kämen. Ich wüsste genau, da würde über die Kolonialisierung Bayerns von Alexander Dobrindt und vielen anderen mehr im Parlament gesprochen werden. Ja, wir müssen uns selber unsere Position finden. Wir müssen deutlich machen, welchen Beitrag bringen wir in die Gesamtrepublik ein. Welchen Transformationsprozess haben wir auch erlebt. Und es gibt diese Institutionen, die in Deutschland wie die dritte Generation, die von Ostdeutschen die Verantwortung übernehmen und andere Netzwerke, die übrigens dankenswerterweise, wenn ich das in dieser Runde sagen darf, von Carsten Schneider zu unterschiedlichen Terminen eingeladen werden und wo erste Treffen dieser Form stattfinden, wo die mutig sind, die Dinge in die Hand nehmen und sagen, wir haben trotzdem eine eigene Identität und wir wollen auch gar nicht gleich sein, sondern wir wollen was in dieses wiedervereinigte Deutschland und auch in das wiedervereinigte Europa hineinbringen, ohne zu vergessen, welche Verletzungen es auch in diesem Wiedervereinigungsprozess und welche Umbrüche es gegeben hat. Und darauf kommt es an, und das ist auch mein Plädoyer in unsere Parteien hinein, dieses Selbstbewusstsein zu leben und nicht die gläserne Decke zu spüren und den Eindruck zu haben, ich habe ja sowieso keine Chance, etwas zu sagen.
Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Wahlergebnisse und auf das starke Abschneiden der AfD. Herr Woidke hat sogar sozusagen sein Amt in die Waagschale geworfen und gesagt, ich mache nur weiter, wenn ich tatsächlich mit der SPD stärkste Kraft bin. Aber wie sinnvoll ist es denn, also demokratietheoretisch gesprochen, sinnvoll ist es, eine Partei, die in allen drei Ländern über 30% liegt, dauerhaft auszuschließen?
Das ist ja nicht der Fall. Sie muss noch Partner finden. Die SPD ist das Gegenteil der AfD. Wir werden nicht mit einer Partei im Parlament gemeinsame Sachen machen, die die Grundfesten der Demokratie in Thüringen aushöhlen will. Also es gibt einen Anspruch auf Repräsentation, das haben sie, aber es gibt keinen Anspruch auf Mehrheit. Wir reden aus meiner Sicht zu viel über die AfD und zu wenig über das, was auch gelungen ist in den letzten Jahren. Das macht sie ja auch gerade stark, diese permanente Provokation und dann Wahrnehmung. Und das war so, was Mario Chaya eben genannt hat. Viele Leute um die 40, 50, die ihr Leben in der Vereinigten Republik wahrgenommen und in die Hand genommen haben und diese Republik auch bereichern, die würde ich lieber öfter zeigen. Ich glaube, das würde zu mehr Zufriedenheit auch führen, als immer nur die Probleme und die Extreme. Ich versuche das zumindest jedenfalls in meiner Arbeit.
Verstärkt denn das Ausgrenzungsargument die Ausgegrenzten noch umso mehr?
Ich habe mich bemüht, als ich erster PGF der Fraktion war, in der letzten Legislatur, habe ich dafür gesorgt, dass es Ausschussvorsitzende von der AfD gab. Die haben durch ihre Arbeit dann sich selbst so sehr diskreditiert, dass nicht nur diejenigen, die vertreten wurden, nämlich im Parlament, nicht mehr mit ihnen wollen, sondern auch diejenigen, deren Justiz, der ganze Justizbereich rebelliert hat gegen Herrn Brandner. Und dann wurde er abgewählt und das Verfassungsgericht hat das dem Recht gegeben. Es ist eine Radikalisierung, die dort stattgefunden hat innerhalb der AfD und diese Radikalisierung führt eben dazu, dass mit Sozialdemokraten, jedenfalls kann ich das für meine Fraktion sagen, dieses Land und die Freiheitsrechte verteidigen will, aber auch den Pluralismus, wird es jedenfalls keinerlei Zusammenarbeit geben. Da bin ich ganz entspannt. Das erwarten im Übrigen auch meine Wähler.
Auch die Frage an Sie, Herr Chaya, verstärkt dieses Ausgrenzungsargument die Ausgegrenzten letztendlich noch? Also ist das alles ein Konjunkturprogramm letztendlich für die AfD, wenn man Bündnisse über die eigentliche Parteiklientel hinaus schmiedet, wie zum Beispiel mit dem BSW?
Nein. Nochmal, Sie sind in Bezirken in Berlin in Verantwortung, weil danach nach dem jeweiligen Wahlergebnis und nicht aus Koalitionen Stadträte und Ausschussvorsitzende und Ähnliches in Verantwortung kommen. Sie sind in Deutschland in Landkreisen in Verantwortung. Übrigens, wenn man nach Thüringen schaut, in den Landkreisen, in denen Sie Verantwortung haben, kriegen Sie die Bezahlkarte nicht hin, kriegen Sie nicht die Arbeitsverpflichtung für Menschen, die Sozialhilfe bekommen und Asylanspruch haben, hin. Also Sie haben Verantwortung und liefern da überhaupt nicht. Und die CDU hat im Vorfeld sehr klar und deutlich gesagt, dass wir mit der AfD, mit dem Menschenbild, das sie hat, nicht zusammenarbeiten. Und das ist das, was wir danach auch umsetzen. Ich finde, das ist mehr als klar. Jeder, der uns gewählt hat, wusste das. Übrigens, viele haben uns auch deswegen gewählt, weil wir das so klar formuliert haben. Und diejenigen, die AfD gewählt haben, wussten auch genau, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeitet, weil unser Menschenbild ein ganz anderes ist. Wir stehen konträr mit unserem Menschenbild zu dem, was die AfD vertritt. Und wir müssen aus meiner Sicht, aus dem Osten heraus selbstbewusst und souverän die Dinge vorantragen. Wir müssen ein paar Probleme lösen. Die politische Mitte muss die Frage der Migration und der Ungerechtigkeit, die aus dem Bürgergeld entstanden ist, regeln. Wenn Menschen, die gearbeitet haben, am Ende das Gleiche bekommen wie Menschen, die noch nie gearbeitet haben, dann ist das nicht gerecht. Und das müssen wir ändern. Und wir müssen ein paar spezifische Themen aus dem Osten ansprechen. Carsten Schneider hat immer wieder ein Thema angesprochen, das ist die Beteiligung am Vermögen in Deutschland. Ein Thema, das mir auch wichtig ist, dass wir Ausgangsgerechtigkeit haben. Wir erleben die größte Erbschaftsentwicklung der Republik. Erbschaftssteuer ist vorhanden, es ist die Chance da, um ein, wie wir es genannt haben in unserem Grundsatzprogramm, Kinderstartkapital zu schaffen und damit Vermögensausgangsgerechtigkeit in Deutschland zu ermöglichen, wie das andere europäische Länder auch haben. Dazu müssen wir Beispiele haben. Zweitens, wir haben in den ostdeutschen Unternehmen eine viel geringere Eigenkapitalausstattung und zugleich übergeht sie nicht an die nächste Generation, sondern häufig muss sie verkauft werden, manchmal an das Management, manchmal auch an jemand anders. Deswegen brauchen wir eine andere Eigenkapitalausstattung der ostdeutschen Unternehmen und eine andere Förderung, damit sie bei Forschung und Entwicklung genauso mithalten können, wie Unternehmen im Westen das können. Und das Dritte ist, wir haben noch, kriegsbedingt aus dem Zweiten Weltkrieg, Nachteile in der Infrastruktur in Ostdeutschland, vor allem in der Bahninfrastruktur. Es gibt immer noch keine Schnellzugverbindung, keine ICE-Verbindung nach Polen und nach Tschechien. Wir müssen da besser werden, auch übrigens, damit ganz Deutschland davon profitiert, weil damit Absatzmärkte in Europa erschlossen werden, jetzt wo ausländische, vor allem chinesische Absatzmärkte zurückgehen. Und wir brauchen den europäischen Binnenmarkt gerade nach Osteuropa. Und das ist mein Plädoyer, die besonderen ostdeutschen Themen an eine Stelle zu stellen und die anderen Themen eben auch,
Herr Schneider,
die grundsätzlichen Sachen aus der politischen Mitte zu lösen.
Herr Schneider, diese besonderen ostdeutschen Themen, müssen die sich auch in irgendeiner Form in der Parteiendemokratie widerspiegeln? Also ist die Parteiendemokratie, wie wir sie kennen, so gar nicht mehr wirklich funktional? Und müssen wir dann diese Vorschläge, die es gibt in Sachen Bürgerräte und mehr Partizipation, müssen wir sowas in Erwägung ziehen?
Naja, die Demokratieerfahrung in Ostdeutschland ist eine andere, eine sehr direkte. Nämlich man geht auf die Straße, tut es auch in einer größeren Gruppe. Also das waren, wir sind bald am 7. Oktober, Plauen, erste große Demonstration, 9. Oktober Leipzig und dann in Berlin die großen Demonstrationen. Dadurch haben viele Menschen eine direkte Erfahrung gemacht, wie sie Politik, also einen ganzen Staat, stürzen können. Viele sind, also wirklich Veränderungen führen, viele sind danach nicht in Großorganisationen mehr eingetreten. Man musste früher, wenn man einen Urlaubsplatz haben wollte, im FDGB sein, das heißt der Gewerkschaftsbund. Man musste nicht in einer Partei sein, aber es waren sehr viele und es war geschmeidiger gewesen. Und manche waren auch überzeugt, sowohl SED, auch in der CDU, LDPD und so weiter. Diese Erfahrung, dass dann aber das Land, das ist dort auch viel Scheinwahrheiten, ich will es mal vorsichtig formulieren, in einer Diktatur natürlich auch Lüge gibt und gab und auch Unterdrückung. Das hat dazu geführt, dass das westdeutsche Parteiensystem mit vielen Mitgliedern jedenfalls nicht im Osten Fuß gefasst hat. Ein bisschen noch mehr mit der CDU, zumindest in Thüringen, aber auch nicht viel mehr, als dass die anderen Parteimitglieder haben, sodass wir sehr wenige Mitglieder haben, aber den Anspruch, Volkspartei zu sein. Also weil ich den inhaltlichen Anspruch habe, aber eben nicht in dem Ausmaß. Und jetzt ist die Frage, ja, Sie haben Steffen Mau zitiert, vorhin in seinem Buch, der die Unterschiede dort auch zu Recht herausgearbeitet hat, auch wie Mario Chaya, Time. Bin ich das denn, suche ich eine andere Moderierungsform? Mhm. Und da bin ich offen für, aber das ist auch kein Allheilmittel, weil auch diese Bürgerräte, die ja dort vorgeschlagen werden, da müssen sie auch eine große Chance haben, um dort quasi reinzukommen, eins von 100.000, um dann tatsächlich mitzusprechen. Mir wäre lieber, wir würden dieses System, das die Bundesrepublik Deutschland so stark gemacht hat, nämlich auch der Mitgliedschaft in demokratischen politischen Parteien, das wahrzunehmen und mehr Menschen dafür zu gewinnen. Dafür müssen sich die Parteien noch stärker noch öffnen und auch interessanter sein. Das eine, aber es gehört eben auch etwas dazu, dass man nicht nur so eine Zuschauerdemokratie hat, man muss sie auch einbringen. Und es ist eben nicht nur ein Klick, ein Like und es ist nicht nur irgendwie so ein Protest mehr, sondern es ist harte Arbeit in der Demokratie, die aber dazugehört. Und ich finde, wir sind dann manchmal auch zu, jetzt auch als Mitglied einer Partei, wir sind irgendwie zu entschuldigend. Nein, ich habe das große Recht, die große Chance, in diesem Land meine Freiheit wahrzunehmen. Das kommt aber mit einer Verantwortung und die sollte man auch nutzen.
Herr Chaya, mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort. Sie haben die Bürgerräte in Ihrem Buch ja auch erwähnt. Wie reagieren denn auch Ihre Parteifreunde auf so eine Räterepublik?
Das ist keine Räterepublik, sondern das ist die Frage, wie wir Subsidiarität mehr leben können und diesen bürokratischen, überbordenden Staat, der den Eindruck erweckt, er würde alles zentralistisch von oben regeln, das letzte Heizungsgeld und die zusätzlichen Mittel für diese und jene Krise, das wird alles zentral geregelt. Und wer sich gut auskennt, der kriegt's. Und die ältere Dame, die dann aus Scham den Antrag nicht stellt, die kriegt's eben nicht. Und mein Plädoyer ist, hier etwas zu machen, was die nordeuropäischen Länder gut können, grundsätzliche Fragen von Sozialhilfe und Unterstützung zu regeln. Aber die Ausdifferenzierung, brauche ich das zusätzliche, braucht diese oder jene Person das zusätzliche Geld für den Wintermantel? Oder braucht der junge Mann, der mit 25 einfach nur nicht aufsteht, einfach nur das Geld für den Wecker? Dass diese Frage am Ende lokal verantwortet wird und damit aber eben auch Verantwortlichkeit gegeben wird. Ich hoffe, es war kurz genug. Also ich bin der Meinung, wir müssen mehr Subsidiarität geben und wir müssen mehr Beteiligung ermöglichen und auch temporäre Mitgliedschaften und Beteiligung ermöglichen. Vieles in unseren Parteien ist zu fundamental und das wollen viele, auch übrigens in Westdeutschland, schon nicht mehr, sondern der Wunsch, sich nur projektbezogen zu beteiligen, ist beim Roten Kreuz, in den Kirchen und in den Parteien der Fall. Und wir müssen uns dafür öffnen.
Vielen Dank, Herr Czaja, vielen Dank, Herr Schneider, fürs Kommen. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war unter den Linden anlässlich des Feiertags der Deutschen Einheit. Ich hoffe, Sie haben noch einen informativen Abend bei Phoenix. Und ich wünsche Ihnen einen guten Abend.